das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Markus Bornheim.
Guten Abend. Es reicht. So lautet das Motto heute Abend bei Kundgebungen in Paris und anderen französischen Städten, bei denen ein klares Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden soll. Frankreich ist erschüttert über sich selbst. Das Land von Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit. Dieses Land erlebt eine Welle von judenfeindlichen Übergriffen, wie sie wohl niemand mehr für möglich gehalten hätte. Im vergangenen Jahr haben die Behörden mehr als 540 antisemitische Übergriffe gezählt. Am letzten Wochenende dann die Beschimpfungen gegen den bekannten Philosophen Alain Finkielkraut. Der Innenminister vergleicht Antisemitismus mit einem Gift, das sich ausbreitet im Land. Das Gegengift haben Zehntausende ausgeteilt. Heute Abend aus Paris berichtet Sabine Rau.
Frankreich steht auf. Place de la République heute Abend. Tausende sind gekommen. Die Sozialisten haben zu dieser Demonstration aufgerufen und alle Parteien, bis auf die nicht geladenen Rechtsextremen, sind dabei. Die Menge spricht für sich. Frankreich muss sich erheben, man sieht ja, was passiert. Man weiß, wie es anfängt und wie es endet. Am Nachmittag diese Geste. Der Präsident besucht einen jüdischen Friedhof. Mehr als 80 Gräber waren letzte Nacht hier geschändet worden. Macron, sichtlich erschüttert, versichert, der Staat werde handeln. Ich bin hier, um die Solidarität des gesamten Landes zum Ausdruck zu bringen, unsere Scham und unser Zusammengehörigkeitsgefühl mit denen, die hier verletzt und getroffen wurden. Junge französische Juden denken nicht daran, stillzuhalten. Sie machen mobil und klagen an. Schon seit einigen Monaten gibt es in Frankreich Hetze, Beleidigungen. Das, was sonst nur in den sozialen Netzwerken existiert, explodiert jetzt regelrecht. Die Gelbwesten sind nicht ursächlich dafür, aber sie tragen ihren Teil dazu bei. Samstagnachmittag. Der 69-jährige Jude und Philosoph Alain Finkielkraut wird von Gelbwesten attackiert. Hau ab, trägt Zionist, und Frankreich gehört uns, rufen sie. Einer der Männer, ein behördenbekannter Salafist. Finkielkraut gehörte zu den Unterstützern der Gelbwesten. Zeit zu schreiben. Der Chefkommentator der linksliberalen Libération hat eine klare Sichtweise auf den französischen Antisemitismus, der auch bei Teilen der Gelbwesten vertreten ist. Es gibt zwei Arten von Antisemitismus in Frankreich. Den traditionellen mit Ursprung im katholisch-nationalistischen Milieu und ein zweiter Antisemitismus islamistischen Ursprungs. Es gibt also eine Verbindung zwischen der Rechtsextremen und dem Islamismus. Adrien Lenoir ist Streetworker. Er kennt das Milieu, besonders in Vorstädten und Schulen. Wann immer es soziale Spannungen und Unzufriedenheit gibt, hat er beobachtet, bricht ein tiefsitzender Antisemitismus auf. Diese Leute glauben, dass es eine Verbindung gäbe zwischen den Juden und den Eliten des Landes, die gemeinsam die Fäden ziehen. Eine Minderheit in Frankreich, aber eine Aufgabe für die Politik. Und eigentlich für alle. Das jedenfalls ist die Haltung heute Abend auf der Place de la République.
Die Polizei in Deutschland hat inzwischen gut 4 Jahrzehnte hinter sich im Kampf gegen eine besondere Art von organisierter Kriminalität. Es geht um Großfamilien mit Wurzeln im arabischen Ausland und mit einem ganz eigenen Verständnis von Recht und Unrecht. Clankriminalität ist inzwischen ganz oben auf der Agenda der Innenpolitik. Die Hotspots sind bekannt. Bremen, das Ruhrgebiet und Berlin. Die Polizei entwickelt neue Methoden. Ein Thema beim Europäischen Polizeikongress. Und der fand heute in Berlin statt, wo längst kriminelle Großfamilien ihre Herrschaftsbereiche abgesteckt haben. Andreas Jörens.
Arafat Abu Chaka. Er soll Chef des kriminellen Teils seines Familienclans sein. Mitte Januar wird er erstmals verurteilt, wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe. Doch statt auf freien Fuß zu kommen, wird er noch im Saal verhaftet. Er soll an Planungen beteiligt gewesen sein, Frau und Kinder von Rapper Bushido zu entführen. Eine spektakuläre Aktion der Berliner Staatsanwaltschaft. ähnlich öffentlichkeitswirksam bekämpfen die Behörden die Clans im Ruhrgebiet. Auch hier geht es um Schutzgelderpressung, Rauschgift oder Menschenhandel. Der Druck soll steigen. So baut die Hauptstadt gerade ein Zentrum für Analyse und Koordination auf, ähnlich dem gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum. Es geht dabei auch um bundesweiten Austausch von Informationen.
Das ist ein guter Schritt, erstmal in die Offensive zu kommen, eine Lagebeurteilung zu erstellen, was überhaupt los ist, damit man das auch gezielt angehen kann.
Auch die Berliner Staatsanwaltschaft hat reagiert. Ende vergangenen Jahres hat die Abteilung für Vermögensabschöpfung ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll das fortführen, was Mitte 2018 begonnen wurde: Wertgegenstände und Immobilien zu beschlagnahmen, wenn der Verdacht besteht, dass diese mit kriminellen Geldern erworben wurden. Im Sommer waren es 77 Immobilien wie diese in Berlin-Bukow, wert etwa 10 Millionen Euro. Nur, die Mieteinnahmen fließen weiter an den kriminellen Clan und Strohmänner im Libanon. Clan-Experte Ralf Gartmann kritisiert, dass die Mieteinnahmen nicht auf ein Sperrkonto überwiesen wurden.
Die ganze Aktion hat keinen Sinn und man rätselt darüber, warum sie das nicht gemacht haben. Manche reden von Feigheit. Ich habe nicht herauskriegen können, vor wem, ob vor den Clans oder vor dem Scheitern, vor den guten Anwälten, die der Clan hat.
Ein Interview gab uns die zuständige Staatsanwaltschaft nicht. Unbestritten ist, der Kampf gegen kriminelle Clans ist schwierig und langwierig. Das weiß nicht zuletzt Ralf Knispel. Als Oberstaatsanwalt hat er gerade einen brutalen Mord im Clan-Milieu zur Anklage gebracht. Er warnt vor zu großen Erwartungen an die Vermögensabschöpfung.
Das Ziel, das angestrebt wird, dass nämlich dieses Vermögen in den Staatshaushalt verfällt, das ist ein weiter Weg, den wir beschreiten müssen. Das ist ein neuer Weg und der wird auch Unwegsamkeiten mit sich bringen. Und es wird auch hier eines langen Atems bedürfen. Wir sind nicht zeitgleich gestartet mit der kriminellen Seite, sondern wir laufen hinterher.
Das zeigt auch der Fall Arafat Abu-Chaker. Sein Haftbefehl wurde inzwischen aufgehoben. Wieder einmal sei wohl auf einen Belastungszeugen Druck ausgeübt worden, heißt es bei Ermittlern, denn der habe plötzlich nichts mehr sagen wollen.
Die Macht der Clans, dazu jetzt der Kommentar von Detlef Linz vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, ich gebe zu, auch mir gehen sie gegen den Strich, die jungen Männer mit, wie sagt man, Migrationshintergrund, beim Schaufahren in ihren getunten Protzkarren. Ja, auch bei mir im Kopf läuft dann schnell ein Film ab. Kaum ehrlich erarbeitet das Ganze, kassiert wahrscheinlich auch noch Hartz IV und so weiter. Ja, ich weiß, so funktionieren gefährliche Vorurteile. Ich weiß aber auch, oft ist was Wahres dran. Denn jahrzehntelang hat unser Sozial- und Rechtsstaat zugeschaut und nicht nachgefasst. Wenn Porsche Carrera-Fahrer Stütze kassieren, wenn Polizisten bei einer Routinekontrolle urplötzlich von einem Mob bedroht werden und wenn ganze Straßenzüge zu Clan-Revieren werden, wo unsere Gesetze nichts wert sind, weil Polizei und Justiz sie nicht durchsetzen. Und jetzt wird es immerhin ungemütlicher für die Mitglieder dieser Parallelgesellschaft. Bessere Vernetzung der Ermittlungsbehörden, Razzien bei ersten Verdachtsmomenten, Beschlagnahmung von Vermögen. Das zeigt, wir sind ein wehrhafter Staat. Es zeigt sich aber auch, die Gegenwehr verlangt von einer ohnehin überforderten Polizei viel Kraft und nicht jede Maßnahme greift. Zum Beispiel, weil am Ende die in einem Rechtsstaat nötigen Beweise fehlen. Wie lange der Kampf gegen die Clans andauert und wie er ausgeht, wer weiß es. Klar aber ist, 10 Jahre eher aufgenommen, wäre er einfacher zu gewinnen gewesen. Aber das beste Rezept wäre, Menschen, die bei uns ankommen, direkt zu integrieren. Eine schnelle Arbeitserlaubnis hilft zum Beispiel gegen manches Abdriften in eine Parallelwelt. Vorausschauende Sozialarbeit ist halt günstiger als hinterher Polizei- und Justizarbeit.
Ein Kommentar von Detlef Linz. Wenn es um Verkehr ging und um saubere Luft, dann haben wir in den vergangenen Monaten sehr viel über Stickoxid gesprochen. Dabei bleibt eines der schädlichsten Gase für das Klima das Kohlendioxid, CO2. Und wir kommen an der Wahrheit nicht vorbei. Schwere Lastwagen gehören zu den größten CO2-Schleudern auf Europas Straßen. Sie sind zwar deutlich sauberer geworden über die Jahre, aber sie sind auch deutlich mehr geworden. Unterm Strich blasen Lkw, also zum Beispiel in Deutschland, 20% mehr CO2 in die Atmosphäre als Mitte der 90er. Deshalb verschärft die Europäische Union jetzt die Grenzwerte und setzt damit die Lkw-Bauer unter Druck. Aber auch die Spediteure. Gudrun Engel.
Wartungstermin in einer Scania-Werkstatt in Brüssel. Im Schnitt alle 100.000 Kilometer sollte ein Lastwagen zur Inspektion. Die üblichen Kontrollen, Filter und Ölwechsel, Kupplung, Bremsbeläge etc. alles geregelt. Nur EU-weite Vorgaben für die Reduzierung von CO2 bei Lkw gab es nicht. Bis jetzt. Das ist das erste Mal, dass wir europaweit solche Vorgaben machen. Wenn man berücksichtigt, wie viel Gegenwehr wir von der Automobilindustrie und aus Ländern wie Deutschland hatten, denke ich, wir haben einen ambitionierten Plan aufgestellt. Konkret sieht der vor, Hersteller von Lkw werden verpflichtet, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von neuen Lastwagen bis 2025 um 15% zu senken und bis 2030 schließlich um 30% im Vergleich zu den heutigen Werten. Denn die Zahl der Lastkraftwagen auf europäischen Straßen steigt konstant durch grenzüberschreitende Märkte, mehr Gütertransport, auch durch mehr Onlinehandel.
Wir haben keine Alternative derzeit zum Lkw, weil es die schnellste und günstigste Variante ist, auch wenn es nicht unbedingt die umweltfreundlichste ist. Wir warten natürlich darauf, dass endlich große Lkw mit Elektroantrieb für uns verfügbar sind, um diese dann auch flächendeckend einzusetzen. Momentan gibt es da nichts.
Nicht alle Spediteure sind so offen für neue Technologien. Beim Verband der europäischen Automobilhersteller herrscht deshalb wenig Begeisterung über das neue Gesetz. Für Lastwagen mit alternativen Antriebsformen wie etwa Elektromobilität gäbe es in Europa keine Nachfrage. Denn noch fehle die entsprechende Infrastruktur, auch entlang der Transitrouten. Hersteller von Lastwagen fordern deshalb eine klare Unterstützung durch die EU-Mitgliedstaaten. Eine Botschaft, die auch bei den politisch Verantwortlichen angekommen ist.
Da müssen wir die Infrastruktur schaffen und das muss öffentlich-rechtlich kofinanziert werden, weil die Industrie aus eigener Kraft, glaube ich, das Geld nicht aufbringen wird. Da ist Politik weiterhin gefordert, auch Antworten zu liefern und nicht nur Ziele zu setzen.
Doch Europa hat ambitionierte Ziele. Insgesamt will die EU die Treibhausgase in den kommenden 10 Jahren um 40% senken. Und um das zu erreichen, müssen auch die europäischen Lastwagen weiterentwickelt werden.
Es sind mehr als 3 Milliarden Tonnen Güter, die jedes Jahr im Lkw quer durch Deutschland rollen. So hat es das Verkehrsministerium errechnet. Wie soll das künftig funktionieren, wenn nicht mit Dieseltrucks? Claudia Drechsel über die Suche nach Alternativen.
Was tun, um den CO2-Ausstoß zu verringern? Eine mögliche Antwort: der Elektroantrieb. Er funktioniert mit Batterien, Oberleitungen oder Brennstoffzellen. Batterien als Antrieb können innerstädtisch gut funktionieren. Auf langen Strecken aber fehlen häufig Ladestationen. Und die Batterien sind schwer. Dadurch lässt sich weniger Ware transportieren. Für die Langstrecke könnten Lkw an Oberleitungen eine Ergänzung sein. Die Erprobung auf der Straße läuft. Für den grenzüberschreitenden Warenverkehr müssten da aber alle Europäer mitmachen. Flexibler wäre der Wasserstoffantrieb mit Brennstoffzellen. Wasserstoffbusse sind schon im Einsatz. Für Lkw gibt es bisher aber nur Prototypen. Eine andere Alternative statt des Elektroantriebs: beim Verbrennungsantrieb CO2 reduzieren. Etwa mit dem Flüssigerdgas LNG. Das Problem: Erdgas wird unter anderem durch Fracking gewonnen. Es muss importiert werden und in ganz Deutschland gibt es bisher nur 2 Tankstellen. Erneuerbare Kraftstoffe wie Biodiesel sind schon weiter verbreitet. Häufig hergestellt aus Rapsöl, aber auch aus Altspeisefett oder Restholz.
Und darüber rede ich mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie sind Expertin für Verkehr und Umwelt. Guten Abend, Frau Kempfert.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Knüpfen wir da an, wo wir gerade waren. Biokraftstoff ist gut fürs Klima, aber auch Sie rechnen im Moment nur mit einem Anteil von 7% Ende des nächsten Jahrzehnts. Woher kommen dann die restlichen 93%?
Nun, zunächst einmal ist dieser Anstieg auf 7% schon fast eine Verdopplung. Das wäre schon mal deutlich mehr, als wir jetzt haben an Biokraftstoffen. Man könnte damit auch schon einen Teil der Emissionen senken, die wir ja auch senken müssen im Verkehrssektor. Der Rest, der kommt dann eben aus alternativen Treibstoffen. Erdgas hier auch kurzfristig ist zu nennen. Aber vor allen Dingen muss es darum gehen, dass man die Verkehrswende voranbringt, dass man auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Effizienzverbesserungen setzt und dann sich schrittweise verabschiedet von den fossilen Energien.
Aber da nochmal nachgefragt, setzt die Automobilindustrie mit der Elektromobilität und der Fokussierung auf die Elektromobilität nicht gerade auf das falsche Pferd, gerade mit Blick auf den CO2-Ausstoß? Der Strom wird ja auch zum Teil mit Kohle produziert.
Ja, man muss das eine machen oder das andere zu lassen. Also die Elektromobilität wird in der Zukunft ganz sicher eine Rolle spielen. Der Strom muss in der Tat erneuerbar sein. Wir wollen uns ja aus der Kohle verabschieden. Hier geht es darum, dass der Anteil der erneuerbaren Energien auch deutlich erhöht wird. Und dann muss es auch darum gehen, dass man es kombiniert eben mit der Digitalisierung, mit autonomem Fahren, mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und da passt die Elektromobilität recht gut hinein. Aber es ist eben nur ein Baustein von vielen.
Genau, da wollte ich nochmal nachfragen. Muss man Logistik und überhaupt Mobilität nicht ganz neu denken?
Absolut. Wir brauchen eine Verkehrswende weg eben von dem übermäßigen Verkehr hin zu mehr Umweltschutz, auch in den Städten, hin zu mehr Klimaschutz. Es geht ja nicht nur um die Vermeidung von Treibhausgasen, sondern auch um die Vermeidung von Emissionen und Feinstaub. Und das kann auch gelingen, wenn man auf Verkehrsvermeidung, Verlagerung, Optimierung, aber auch auf die Verlagerung auf die Schiene setzt. Der Ausbau der erneuerbaren Energien führt dazu, dass wir mehr Elektromobilität haben werden, aber auch klimaschonende Treibstoffe, die eben aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Und all das ist dann völlig verändert und hat mit der heutigen Verkehrsleistung oder dem Verkehr, so wie wir ihn heute kennen, wenig mehr zu tun.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Claudia Kempfert. Danke.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Klimaschutz gehört mit zum Auftrag der Menschen am südlichsten Arbeitsplatz Deutschlands, der Neumayer Station 3, benannt nach einem Polarforscher aus Süddeutschland. Die Neumayer steht auf dem kältesten Kontinent der Welt, der Antarktis, morgen seit genau 10 Jahren. Hier unten, fast 2000 Kilometer entfernt vom geografischen Südpol auf 200 Meter dickem Schelfeis. Hier im Eis erkunden die Polarforscher vieles, aber vor allem die Folgen des Klimawandels. Aber ihre Zeit dort ist endlich. Irgendwann könnte ihnen das Eis, auf dem sie arbeiten, wegbrechen. Matthias Ebert.
Das Forschungsschiff Polarstern an der Eiskante der Antarktis. Eine Versorgungsfahrt für deutsche Forscher am südlichsten Flecken der Erde. Hier trotzt seit 10 Jahren die Neumayer-Station polaren Stürmen. Ein Koloss auf 16 hydraulischen Stelzen, die immer wieder mit Schnee unterfüttert werden müssen. So wächst die deutsche Station mit der Schneedecke und droht nicht, nach Stürmen im Schnee zu versinken. Für das Alfred-Wegener-Institut war es kein leichter Beginn. Damals, vor 10 Jahren, erzählt die Direktorin im Interview per Satellitenverbindung.
Dann mussten hier Baugruben ausgehoben werden. Es war Sturm, der Schnee ist immer wieder reingeweht. Es ging immer wieder von vorne los. Also der Aufbau dieser schönen Station, die man hier im Hintergrund sieht, war eine richtig harte Arbeit.
Dafür haben es die Forscher jetzt umso angenehmer. Beim Billard neben der Bar oder beim Basketball. Zum Auftauen gibt es sogar eine Sauna. Überwintern können maximal 9 Wissenschaftler. Diese monatelange Zeit ohne Sonne ist selbst Gegenstand der Forschung.
Wie verändert es auch die Gesundheit des Menschen? Auch die Psychologie von Überwinterern wird hier erforscht. Und eine besondere Sache ist die Erforschung auch, wie kann man in geschlossenen Kreislaufsystemen für die Raumfahrt Pflanzen züchten, Gurken zum Beispiel und Salat, den es hier ansonsten für die Überwinterer nicht geben würde.
In einer Nährlösung reifen sogar Tomaten. Nach der ersten Ernte hier sollen diese Kulturen bald auch in der Raumfahrt eingesetzt werden. Daneben gibt es Grundlagenforschung. Zum Magnetfeld der Erde, zur Atmosphäre und zu einer Kolonie von Kaiserpinguinen. Das südlichste Ökosystem der Erde ist ein Indikator für Luft- und Wasserverschmutzung. Am wohl wichtigsten derzeit die Klimafolgenforschung. Je schneller das antarktische Eis schmilzt, desto eher erhöht sich der Meeresspiegel. Zuletzt sind ungewöhnlich lange Risse am Schelfeis entstanden. Gigantische Eismassen könnten mit einem Mal wegbrechen.
Was genau passiert mit der Antarktis? Bleibt sie stabil? Bleibt sie kühlen? Oder fängt sie an, durch den Verlust des Meereises, durch den zunehmend warmen Ozean bis in die Tiefsee hinab? Ich habe gerade neue Daten gesehen. Erwärmt sich der Antarktische Ozean und was bedeutet das fürs Meereis? Das sind alles große Fragen.
Fragen, die auch wichtig sind für den Fortbestand der Neumayer Station selbst. Denn sie treibt, wie die Massen unter ihr, Richtung Eiskante. Wann sie dort ankommt, hängt von der Erderwärmung ab.
Bevor die deutschen IS-Kämpfer zurückkehren können, will Bundesinnenminister Seehofer jeden Einzelfall prüfen lassen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Der CSU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, ehemalige IS-Kämpfer könnten nur zurück nach Deutschland kommen, wenn ihre Identität zweifelsfrei feststehe und sie kein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko darstellten. Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass im Kurdengebiet in Syrien etwa 40 Deutsche inhaftiert sind. US-Präsident Trump fordert, dass die Herkunftsländer ehemalige IS-Kämpfer zurücknehmen und vor Gericht stellen. Ein für den VW-Dieselskandal typischer Fall könnte demnächst erstmals höchstrichterlich verhandelt werden vom Bundesgerichtshof. Ein Mann, der Schadenersatz für sein Auto mit sogenannter Schummelsoftware fordert, ist zwar heute vor dem Oberlandesgericht Braunschweig gescheitert. Die Richter ließen aber eine Revision zum BGH zu. Der Kläger und seine Anwälte werten das als Erfolg und hoffen nun auf eine Grundsatzentscheidung. Deutschland bleibt das Land mit dem weltgrößten Exportüberschuss. Vor allem bei den Industriegütern sind die Verkaufszahlen weiter gut. Mehr dazu von Markus Gürnel aus der Frankfurter Börse.
Autos und Maschinen, das sind die Exportschlager Made in Germany. Das waren die wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft im Ausland. Was Nachbarn in der EU oder auch Partner wie die USA dabei nicht so gut finden, Deutschland führt nach wie vor mehr aus als ein. In die USA wurde 2018 noch mehr verkauft als im Jahr zuvor. Gegenüber China aber ist es anders. Dorthin sanken die Exportzahlen. Insgesamt aber ist der Überschuss von Ausfuhr zu Einfuhr immer noch hoch. Der lag 2018 bei 7,4%. Das reicht für den Titel Exportweltmeister. 2017 waren es 7,9% und 2016 sogar 8,5%. Unter dem Strich ist also eine deutliche Reduzierung der Exporte erkennbar. Die deutsche Wirtschaft läuft aber langsamer als bisher.
Im Schweizer Kanton Wallis sind beim Abgang einer Lawine mehrere Menschen verschüttet worden. Mindestens 4 Skifahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Das Unglück ereignete sich oberhalb des Skiortes Grand Montana auf etwa 2800 Metern Höhe. Meldungen, nach denen noch bis zu 12 Menschen vermisst werden, bestätigten die Behörden nicht. Zahlreiche Bergretter sind im Einsatz.
Es gibt nur wenige auf der Welt, die wir sofort im Profil erkennen. Mozart-Zopf und Brille. Karl Lagerfeld. Er war ein Charakterkopf, eine Weltmarke. Heute ist er gestorben. 85 Jahre jung, wie er wahrscheinlich sagen würde, denn er hat sich immer jung gefühlt. Und deshalb wird wohl auch die Idee Karl Lagerfeld weiterleben. Colline Attai und Alice Fröder.
Le Grand Karl nannten die Franzosen ihn. Ein Visionär. Grenzenlos kreativ, neugierig, geschäftstüchtig und schnoddrig scharfzüngig. Karl Lagerfeld revolutioniert eine verstaubte Branche. Nie stillstehen, immer wieder Neues austesten. Das und die gnadenlose Distanz zum eigenen Schaffen kennzeichnet ihn.
Es gibt Berufe wie meinen, da kann man nicht sagen, jetzt werde ich mal 2 Stunden zeichnen. Es kann angehen, dass man in 2 Stunden überhaupt nichts macht und das alles in den Papierkorb gibt. Denn ich bin der beste Kunde meines Papierkorbs, ne? Weil ich nie zufrieden bin. Und darum, wenn ich nach der Uhr gucken soll, dann werde ich hysterisch. Ich bin schon sowieso leicht hysterisch, aber dann wird ganz schlimm.
Geboren in Hamburg, als Sohn eines Kondensmilchfabrikanten, dreisprachig aufgewachsen. Ein Kind, das früh weiß, dass Hamburg ihm bald zu klein sein würde. Schon damals kleidet er sich extravagant.
Mein Fall war alles, was französisch war.
Ein Hanseat in Paris. Als Schüler gewinnt Lagerfeld einen Wettbewerb in der französischen Modemetropole. Mit einem Mantel für Pierre Balmain. Es folgen Stationen bei Chloé und Fendi. Sein Arbeitspensum schwindelerregend. In den 80er Jahren interpretiert er das Erbe von Coco Chanel neu. Die Wiedergeburt eines großen Modehauses.
Sie sind ja so ein bisschen, könnte man sagen, Workaholic.
Was bin ich? Oh, entsetzlich. Also Alkoholik, hatte ich verstanden. Nein, ja, nein, das jetzt amüsiert mich. Ich meine, es ist ja auch keine langweilige Arbeit. Es stimuliert mich. Und komischerweise, wissen Sie, man sagt, der Appetit kommt beim Essen. Und komischerweise kommen bei mir die Ideen beim Arbeiten.
Er zeichnet, er fotografiert und entwirft Kollektionen für alle. Er liebt es, sich neu zu erfinden, zum Beispiel mit einer Radikaldiät. Er liebt es, die Genres einfach zu verschmelzen. Der politische Lagerfeld kommentiert mit spitzen Karikaturen Angela Merkels Politik.
Mal kurz zu mir, dreh mal kurz zu mir.
Eine seiner wichtigsten Musen, die deutsche Claudia Schiffer. Heute trauert sie um ihn. Lagerfeld habe sie von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel verwandelt. Der einzige, sagt sie, der aus Schwarz und Weiß Farben kreieren konnte.
Erstens bin ich unsterblich und meine Devise im Leben ist, es fängt mit mir an und es hört mit mir wieder auf.
Einer seiner letzten Auftritte im Oktober. Seine Musen, seine Bewunderer danken ihm heute für so viel Schönheit, Leichtigkeit und Genie.
Und wenn Sie von diesem Genie noch mehr haben wollen, sehen Sie hier im ersten gleich die Doku »Ein Leben für die Mode«. Und ein bisschen Genie brauchte heute Abend auch der FC Bayern in der Champions League. Der Rekordmeister musste im Herzen des britischen Fußballs antreten, an der Anfield Road beim FC Liverpool. Die Highspeed-Truppe von Jürgen Klopp gegen die zuletzt wackelige Bayern-Abwehr. Das Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Ob die Bayern-Abwehr gehalten hat, weiß Thomas Klinger.
Der Beginn gewohnt stimmungsvoll an der Anfield Road. Fast die Führung für die Münchner beim Eigentorversuch von Liverpools Matip. Danach dominiert das Defensivverhalten beider Teams. Den hochgelobten Liverpooler Angriff können die Bayern größtenteils bändigen. Mané mit der besten Chance für die Klopp-Truppe in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang die Münchner Offensivforscher. Coman auf Lewandowski. Der Mittelstürmer weitestgehend abgemeldet. Trainer Kovac kann trotzdem ruhig bleiben, denn andere springen ein wie Gnabry. Jürgen Klopp will jetzt, dass seine Spieler sich mehr zeigen. Vor allem beim schnellen Umschaltspiel. Allerdings halten die Bayern laufstark und konzentriert dagegen. Jeder kämpft für den anderen die Botschaft. Und wenn Liverpool dann doch mal durchkommt, ist Manuel Neuer zur Stelle. Mané verzweifelt am deutschen Torhüter. Klopp will Angriffswirbel, bekommt er aber nicht. Mit all ihrer Erfahrung erspielen sich die Bayern ein 0:0 und damit eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel.
So, und jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Sven Plöger, wie wird es denn?
Ja, der Frühling im Februar, Markus Bornheim, der ist ja irgendwie angekommen, ein bisschen vorzeitig und will auch bleiben, wenngleich heute mal vorübergehend so eine Kaltfront durchgezogen ist, die gar keine richtige Abkühlung brachte. Im Moment beschäftigen sich zusätzlich auch viele Menschen noch mit dem, was man gerne Supermond nennt. Das war jetzt ganz viel zu hören. Der Mond ist derzeit ein bisschen größer, weil er nur 356.000 Kilometer entfernt von der Erde ist. Aber sieht man das auch wirklich? Und deswegen habe ich mal einen kleinen Vergleich gemacht. Das habe ich vor 2-3 Jahren schon mal genutzt, diese Gelegenheit. Und zwar, wenn Sie, das ist das Spannende, hier haben wir mal zwei Monde, klar, es gibt nur einen, das sind zwei Fotos. Wenn Sie eine Münze, und zwar in dem Fall eine 1-Euro-Münze, 2,70 Meter von Ihrem Auge entfernt halten, dann ist das die Größe, die wir normal beim Mond haben. Wenn Sie jetzt auch 2,70 Meter entfernt, aber eine 2-Euro-Münze halten, dann ist das die Größe des Mondes, die wir jetzt sehen, weil er eben so nah dran ist. So viel zum Supermond. Ohne Vergleich sieht man da also recht wenig. Und so viel zur Wetterlage. Ein neues Hochdruckgebiet baut sich auf. Die alte Kaltfront, die uns heute beschäftigt hat, ist morgen schon weit im Osten. Aber von Westen kommen nochmal Wolken reingezogen. In der Nacht ist es sogar so, dass es hier im Nordosten Deutschlands und im äußersten Südosten noch ein paar Tropfen geben kann. Sonst ein wechselnd bewölkter Himmel. Ab und zu eben Mondsichtmöglichkeit. Da, wo es mal länger klar ist, leichter Frost, 1 bis 4 Grad unter Null. Sonst meistens Temperaturen zwischen 1 und 5 Grad. Morgen Vormittag in der Nordhälfte ein paar Tropfen. Gilt hier auch für den Nachmittag, dann ziehen Sie sich weiter nach Norden zurück. Ansonsten ein Sonne-Wolken-Mix und das Ganze passiert bei Temperaturen zwischen 8 und 13 Grad. Gucken wir noch auf den Wind. Der kommt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen, frischt nach Norden auf. Nord- und Ostsee dann frisch mit Stärke 5. Und die Aussichten im Norden am Donnerstag, auch gerade im Nordosten, häufiger Regen. Freitag hier wieder sonniger, aber kühler. Sonst aber recht freundlich und bis 16 Grad. Also der Frühling, Markus, der klopft tatsächlich ein bisschen an.
Schöne Aussichten. Vielen Dank, Sven Plöger. Das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es weiter mit der filmischen Verbeugung vor Karl Lagerfeld, ein Leben für die Mode. Morgen sind wir wieder um 22:15 Uhr für Sie da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.